Hallo, ich bin Tinka vom Podcast Designermuschi. Demokratie ist sexy, weil sie Freiheit bedeutet. Die Freiheit zu lieben, zu leben und unsere Zukunft selbst zu gestalten. Doch sie ist kein Selbstläufer. Faschisten sind wie Rattenfänger. Sie locken mit einfachen Antworten, während sie dir heimlich die Menschenrechte, die Frauenrechte und die Zukunft deiner Kinder klauen. Wer sie gewähren lässt, wacht in einer Welt auf, in der Gerechtigkeit und Selbstbestimmung Geschichte sind. Gib der Demokratie deine Stimme. Geh wählen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereinsrugby. Und wir erleben merkwürdige Zeiten. Es ist das zweite Mal in der Geschichte, dass das französische Publikum die Existenz von Hertha BSC wahrnimmt. Oskar, du hast Fahne gezeigt, wortwörtlich. Wie war denn das Duell zwischen Espalier und PSG im Michelin?
Ja, schöne Grüße auch von mir. Schön, dass ihr wieder da seid. Es war wunderbar. Es war ein Pokalfight vom Feinsten. Ja. Also Espalier, ein Verein aus der 5. französischen Liga, halb professionell. Der Trainer ist eigentlich Sportlehrer und macht dann Halbzeit noch, also halb... macht dann halt auch eine halbe Stelle als Fußballtrainer. Die Jungs haben sich frei genommen, um dieses Spiel zu spielen im französischen Pokal. Stelle ich mir auch lustig vor, sagst du deinem Chef, ey, ich kann am Mittwoch nicht, ich muss da gegen PSG spielen. Und ja, ist sowieso einfach ein verrückter Tag, einfach weil du da die Leute auf dem Platz gesehen hast, die zusammen mehr verdienen, als wir als Clermont Rugby überhaupt als Jahresbudget haben. Und dass dann diese Truppe an Freizeitkickern und den Superroli-Bieter, der Spiel ist 2-4 ausgegangen, wobei es wirklich bis zur 80. Minute noch 2-2 stand. Und irgendwie diese Überraschung im Raum stand, es war wunderbar, es war wirklich Pokalfight vom Feinsten. Sowas wünscht man sich auch ab und zu mal von der Hertha, wobei man da wie immer enttäuscht wird. Aber ich durfte eben im Rahmen dieses Spieles, was am Mittwoch bei uns stattgefunden hat, durfte ich da bei so Promo mitmachen. Hatten wir dann Elfmeterschießen gegen den Torhüter und da habe ich natürlich Fahne gezeigt, sicher verwandelt und dementsprechend auch gejubelt, wie man es als Berliner zu tun hat.
Das ist schön, das freut mich sehr.
Und ich habe nur positives Feedback bekommen, also viele weiße und blaue Herzen in meinen Instagram-DMs, hat mich sehr gefreut.
Ich habe heute auch ich wollte gerade zur Feier des Tages, aber es ist ja nicht ganz ein Feiertag, es ist ja ein Trauertag heute. Das Hertha-Trikot an. Trauern hatte sie am Wochenende auch im Champions
Cup. Erstmal, was sagst du jetzt zu meinem Elfmeter? Sagst du, war gut?
War er drin?
Hast du das Video nicht gesehen?
Ja.
Ja? Hat sich ja verwandelt, also, oder?
drin ist immer gut, ne? Also. Und formecht, muss man ja auch sagen.
Ja, stimmt.
Ja, schon.
Was man auch noch sagen muss, was ich interessant fand, das ist auch vielleicht für dich, Marc, interessant. Ich hatte im Vorfeld, habe ich mit demjenigen gesprochen, der für die Berichterstattung oder wie heißen denn Leute, so Medien, ja, die Medienleute bei uns gesprochen und er meinte, für dieses Spiel, für dieses Pokalspiel von PSG gegen irgendeinen Fünftligisten sind doppelt so viele Journalisten im Hause als zum Top 14 Spiel. Bei uns, wenn wir Top 14 spielen, haben wir so um die 40. Und für dieses Spiel kamen 80 Journalisten. 80 Journalisten, das muss man sich mal vorstellen. Also, dass so ein Spiel, nur weil es Fußball und PSG ist, einfach das doppelte medialen Stellenwert bekommt, als so ein Top-14-Wochenende.
PSG zieht halt, ne, auch international schon wild.
Ja, und auch, was das vor allem auch anzieht, ist natürlich die Polizei. Solche Sicherheitsmaßnahmen noch nie gesehen. Also, man muss sich vorstellen, wir haben ja so Parkplätze. Für jeden Spieler einen, das ist dann alles schön durchnummeriert und für den Stuff. Da konnten wir aber nicht parken, weil all diese Parkplätze von Polizeiwannen besetzt worden sind. Das habe ich zuvor noch nie gesehen, bei keinem Rugby-Spiel. Und das alles wegen 1500 PSG-Ultras, damit die uns hier nicht das Stadion abmontieren und irgendwie die Sitzschalen wie in Castre rausreißen. Um die dann in Schach zu halten, hat man also die gesamte Bundespolizei zusammengetrommelt. Verrückt.
Sind die Sitzschalen noch da?
Sind noch da. Also für Samstag soll es keine Probleme geben. Also in Castra haben die ja wirklich auf den Putz gehauen. Da haben sie ja, glaub, wie viel haben sie auch? Über 100 Sitzschalen haben sie mitgenommen.
Ja.
Hier wurden wir verschont.
Das sind positive Nachrichten.
Richtig.
Vielleicht einmal der Sprung in einen anderen Ort, wo Sitzschalen fehlen. Das ist aktuell noch das große Stadion von Périgueux. Das vielleicht einmal, einfach nur eine Info am Rande, dass der Stadionneubau verzögert sich weiter. Ursprünglich sollte man ja schon längst da spielen. Im Moment sieht es eher nach März, April aus. Und statt den geplanten 9,5 Millionen Euro für den Umbau ist die Stadt aktuell bei etwas über 18 Millionen Euro Kosten. Eins von drei Großprojekten in der Stadt, die mehr als doppelt so viel kosten wie geplant. Fand ich auch sehr spannend. Aber ja, trifft viele. Ja, vor allem aber natürlich sehr, sehr schade für den Verein, die mit einer Maximalkapazität von 1200 Tickets arbeiten müssen und nicht wie in der vergangenen Saison 12.000, 13.000, in der vergangenen Saison im großen Stadion. Dann hast du in der Dö noch mit 12.000, 13.000 Leuten im Stadion arbeiten können. Ist natürlich auch eine hohe finanzielle Bürde.
Ja, auf jeden Fall. Wir haben unseren Ergebnis. Nee, News-Teil haben wir ja noch nicht abgehakt, denn die größte News des Wochenendes war nicht, dass Kamil Schah nach nur einer Woche in Lyon unterschrieben hat, nachdem er in Racing ausgeworfen wurde, sondern vielmehr die Kader, die nominiert worden sind zur Vorbereitung auf die Six Nations. Wir wollen hier ein bisschen näher auf den französischen Kader eingehen, denn es gibt ja doch die ein oder andere Personalie, die man auf jeden Fall diskutieren kann. So, fangen wir mal mit den Sachen an, die einfach sind. Jalibert wieder mit dabei, wieder mit von der Partie. Woran liegt es, dass er jetzt auf einmal wieder dabei ist, Marc? Was sagst du? Was denkst du?
Ich glaube nicht, dass es da wirklich... Ja, ich meine, wir haben viel drüber geredet, genau wie alle anderen Medien auch. Aber am Ende des Tages ist er einer der drei besten Verbinder in Frankreich. Und gut, jetzt ist einer dieser drei besten Verbinder in Frankreich ein Fullback in Form von Thomas Ramos. Aber die Sache ist, glaube ich, trotzdem, du hast nicht wirklich eine Alternative. Antoine Astoy, nicht unbedingt in Topform. Wie heißt der, der von Lyon, Léo Barré?
Léo Barré spielt als der Français, der ist auch nominiert. Aber als 15er auch.
Wie heißt er denn?
Nennen wir ihn den Lyon-Verbinder.
Ja, der ja an sich auch eine spannende Nominierung gewesen wäre, war ja auch im Sommer mit dabei. Es gibt halt auch nicht allzu viele Verbinder, die 2 Meter groß sind. Der ist ja schon wirklich eine Wuchtbrumme im positiven Sinne. Auch ein sehr solider Kicker, aber halt auch nicht unbedingt in Topform, war jetzt auch immer wieder verletzt. Léo Berdeu, nicht Barré. So heißt er. Es bleibt ja eigentlich fast nichts anderes, wenn du drei Verbinder im Kader haben willst, dann bleibt da eigentlich fast jemand anderes als Jalibert. Und ich glaube, für Jalibert selbst ist es auch, also, ist
verdient, oder?
Finanziell, ja, für ihn ist es verdient. Also er hat sich das einfach, er gehört einfach in diesen Kader. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er da jetzt so pissig ist, die Nominierung abzulehnen.
Ja, sehe ich genauso wie du. Wir können uns leider nicht streiten. Nächste Personalie, bleiben wir bei den Backs, die sicherlich für viel Überraschung gesorgt hat. Und Noah Nene, 20 Jahre alt, aus der Akademie von Stade Français, hat seinen Vertrag am Stade Français, glaube ich, mit 19 schon irgendwie einen Vertrag unterschrieben, der 4-5 Jahre lang ist. Ja, so ein bisschen was wie der Mbappé von Stade Français, so ein bisschen. War auch schon immer so announced, wurde jetzt nach Dax ausgeliehen, also in die Pro de Deux, und wird nominiert, um die Six Nations vorzubereiten. Ich gehe nicht davon aus, dass er spielt, aber der alleinige Fakt, mit 20 Jahren dann da zu stehen, man muss natürlich auch sagen, Darry Carrère hier bei uns in Clermont ist verletzt, kann leider nicht anreisen, aber trotzdem, er ist nominiert und niemand anders, und das ist natürlich in dem Alter unglaublich und also eine richtige Überraschung.
Ja, ich meine, also erstmal absolute Überraschung, ne? Wie gesagt, 20-jähriger Zweitligaspieler ist nicht unbedingt eine Sache, die man immer auf den Karten hat, wenn es um die Nationalmannschaft geht.
Auf der Bingo-Karte, ne?
Man muss aber in Fairness sagen, es ist nicht die wildeste Nominierung, die das Team in den letzten Jahren gemacht hat. Also für mich irgendwie, also ich meine, es ist halt noch eine, es ist nicht, sie haben auch Pierre Beauchaton mit 17 Jahren vom Drittligisten mal nominiert. Da hat er ja noch in Bourg-en-Bresse gespielt. Und haben auch den nominiert. Sie haben immer mal wieder einen Zweitligaspieler im Kader. Ich meine, auch Thomas Laclaillard haben sie nominiert, als er noch ein Zweitligaspieler war.
Aber er hatte dann schon einen Racing unterschrieben. Er war in Oyonnax, hatte aber schon einen Racing. Ja. Dreijahresvertrag.
Biokuli war im Kader, als er noch ein Zweitligaspieler war, und seitdem nicht mehr. er macht das immer mal wieder. Und ich glaube, das ist auch einfach, also viel mehr als eine realistische Option aktuell, ist es einfach, glaube ich, eine Anerkennung des Potenzials. Sagen, okay, auch wenn er jetzt noch nicht ganz so weit ist, aber in 3-4 Jahren ist das eine, auf den wir setzen werden. Und ich meine, wir reden hier immerhin, ich glaube auch der andere Punkt ist einfach, er ist für seine Position, wir reden von einem Center, ne? 1,92 groß, Höchstgeschwindigkeit von 36 km/h, irgendwas in die Richtung, also der wird schon geblitzt in der Stadt, ne? Er ist, und dazu vor allem halt auch nicht so leicht, also ist jetzt nicht irgendwie, dass er so ein Perry Baker oder so ist. Nee, der ist schon, der hat eine gewisse Masse und rein körperlich ist das natürlich einfach ein super spannendes Profil. Aber ja, ne, muss man jedenfalls sagen, Überraschung oder auch die Überraschung, die alle, das, was alle überrascht hat, dass er nominiert wird, war, auch wenn es groß angekündigt war und alle vorher darüber berichtet haben, war, dass es tatsächlich passiert, schon eine recht große Überraschung.
Ja, auf jeden Fall. Mega, mega, mega cool. Zeigt, was möglich ist. Sonst die Nominierungen, wenn man sich die Hintermannschaft anschaut, relativ ja, unüberraschend. Dann Anton Dupont, Legarec, Lecu, Jalibert, Nentermarken, Deporteren, Gaëtan und so weiter und so fort. Ihr könnt es euch vorstellen. Erwähnenswert vielleicht für die
Backs also noch das
Geltran, ne? Oder? Von Toulon?
Ja. Ja, fehlt.
Nee, ist dabei.
Ist er dabei? Ah, ist ja, dabei. Toulon. Ah ja, ist dabei. Ja.
Auch das erste
ich fand
Mal
tatsächlich dabei. Pierre-Louis Barras. Ja, finde ich aber nicht so überraschend. Ich meine, die sind ja die beide Flügelspieler von Toulon, also Gabin Villiers, Galdrian, als Duo sind ja diejenigen, die in der Top 14 aktuell die meisten Versuche legen. Aktuell sogar mehr als Pierre Biarry und Penaud. Ich finde tatsächlich noch Pierre-Louis Barassi spannend, weil man schon das Gefühl, ich habe das Gefühl, so ein Spieler, der in Toulon ein bisschen in Toulouse ein bisschen unterm Radar fliegt. Also nicht, also wie kein schlechter Spieler, der auch immer mal wieder dabei ist, auch wenn er nicht unbedingt gesetzt ist. Und aber ich hätte fast eher einen Paul Kost nominiert.
Verstehe ich die Debatte, aber wenn man sich die letzten Spiele von Toulouse anschaut, dann hat Paul Barassis an Paul Kost in der Rotation vorbeigekommen. Spielt auch unglaubliches Rugby. Und Paul Kost eben nicht so gut, auch gegen Lyon, diesen eines Offload, was er spielt. Also, da sah Paul Barassi letzte Zeit für mich als 2-3-Stürmer um einiges abgeklärter aus.
Ich freue mich in jedem Fall, Pierre Barassi hat seine Rugby-Ausbildung in Narbonne genossen. Und das freut mich dann ja schon immer sehr, wenn was Orange-Schwarzes den Weg in die Nationalmannschaft schafft. Ich glaube, ein bisschen diskutierungswürdiger sind die Nominierungen im Sturm. Allein vielleicht schon mal angefangen damit, dass er sich entschieden hat, jeweils 4 Props mitzunehmen, also auf der Loosehead- und Tighthead-Position, wenn ich es richtig gesehen habe. Was auch nicht so üblich ist, glaube ich.
Eigentlich schon. Aber würde ich schon sagen, oder? Ja, weil Antonio ist angeschlagen und Jean-Baptiste Gros kommt ja auch von der Verletzung zurück. Also da, die sind schnell.
Bay sicherlich auch.
Der was auch ich viel interessanter finde, ist, dass Rabah Slimani wieder dabei ist, also der letzte Mal 2000
Abwesenheit.
Wieder am Start 19, ist. Also. Ja. 19 letztes Mal da war, jetzt wieder dabei, Leinster eine super Saison gespielt hat. Ich meine, in Leinster wird sie das aufregen, weil sie wollten ja unbedingt einen Spieler haben, der eben nicht weg ist während den International Breaks. Jetzt haben sie ja drei Tightside-Pops, die nicht mehr da sind, die beiden Iren plus Rabba. Das heißt, da müssen sie mal gucken, wen sie da auf der im Sturm da spielen lassen mit der Nummer 3. Aber ja, Slimani wird es egal sein. Was eine Comeback-Cinderella-Story. Also nach dieser langen Zeit mit 35, glaube ich, nochmal möglicherweise in den Genuss zu kommen, in den Six Nations zu spielen.
Ja. Bin gespannt, ob er es tatsächlich tut. Oder ob das nicht nur ein. Oder ob das die Hoffnung ist, da irgendwelche Informationen über die Iren zu kriegen. Aber ich bin gespannt. Ich meine, er hätte es sich verdient. Das wäre wirklich sehr schön, ihn mal wieder in einem Kader zu sehen. Spieler, der Dränge früher alles auseinandergenommen hat. Ich finde noch die Nominierung von Georgi Berija spannend.
Stimmt.
Auch jemand, den ich nicht auf dem Schirm hatte, wenn ich ehrlich bin. Prop von USAP, der sicherlich eine gute Saison spielt, aber trotzdem kein Spieler, den ich irgendwo im erweiterten Favoritenkreis gesehen hätte. Auf der anderen Seite fehlt Tafu von Bayonne, den man ja irgendwo im Laufe der Saison irgendwie als die nächste große Prop-Hoffnung in Frankreich gesehen hat. Ja, spannend, dass stattdessen Berija geworden ist.
Ja, und dann kommen wir zu Nominierungen, die sicherlich am meisten für Presse gesorgt haben. Ugo Aradou und Oscar Jégou wieder mit von der Partie. Sind ja freigesprochen worden, dementsprechend ist das auch nicht verwunderlich, wurde ja auch so angekündigt. Na gut, die Facebook-Kommentare kann man sich ja vorstellen, das hat natürlich ordentlich für Debatten gesorgt. Wenn man mich fragt, dann sage ich, es sind zwei Leute, die wurden nicht zu etwas beschuldigt, die wurden da freigesprochen. Also,
ja, logisch. Also nur vielleicht kurz zur juristischen Einordnung, ohne Jurist zu sein oder so, ich es verstehe, wurden sie ja nicht freigesprochen. Es gab ja keine Verhandlung. Also die Staatsanwaltschaft ist ja eher so, dass die Staatsanwaltschaft die Klage halt fallen lassen, oder?
Ja, aber es gibt ja keinen Freispruch zweiter Klasse in Deutschland oder auch nicht in Argentinien, glaube ich. Also wenn die Klage fallen gelassen wird, dann so, keine Ahnung. Also denke ich.
Ich weiß nicht, ich bin kein Jurist.
Ich auch nicht. Das ist schon das Problem hier im Podcast. Oh, eine Rechtsabteilung, meldet euch.
Ich meine, mutmaßliche Opfer, also vermutete Opfer, wie auch immer man es jetzt dann juristisch korrekt formulieren würde, die Beschuldigende.
Die Klägerin.
Hat ja schon. Ja, Kläger, das ist, glaube ich, gut. Ist ja in jedem Fall in Berufung gegangen, also mal schauen, wie es da. Das ist in Berufung gegangen,
eingelegt.
Also, ja, es wird in jedem Fall nochmal drauf geschaut. Oh Gott, wir reden uns hier, glaube ich, juristisch gerade im Kopf und Kragen, oder ich zumindest.
Leute haben alle schon abgeschaltet, denke ich. Was reden die beiden Idioten da?
Also, man kann schon mal das erste Staatsexamen ablegen, bevor man einen Podcast startet. Schon fair. Ja, ich meine jetzt mal von allem anderen mal abgesehen. Ich meine, es gibt natürlich sehr, sehr viele verschiedene Perspektiven, aus denen man das betrachten kann. Ich denke, es ist nicht unbedingt das beste Zeichen. Aber sei es drum, sie sind ja anscheinend erstmal vermutlich unschuldig. Die Sache bleibt, glaube ich, trotzdem die Frage, was sendet das ein Zeichen für die größere Rugby-Welt, vor allem an die weibliche Rugby-Welt? Und B, ich meine, von allem anderen mal abgesehen, haben sie ja trotzdem, wie andere Spieler auch, grob gegen die selbst auferlegten Regeln des Teams verstoßen. Und andere Spieler, die das getan haben, in Edinburgh zum Beispiel, sind danach nicht mehr zum Zuge gekommen bei der Nationalmannschaft. Jetzt liegen da ein paar Jahre dazwischen.
Du redest von Teddy Thomas, richtig?
Zum Beispiel, ja. Ich finde, da kann man schon eine Frage stellen, wie stringent man da mit den eigenen Regeln umgeht.
Ja, der Punkt geht an dich. Da kann ich nicht mehr zu, also, ja, kann man schon mal hinterfragen, ne?
ja, ne, also es ist schwierig. Ich meine, ich würde auch sagen, dass die sportliche Frage, ob sie die besten Kandidaten auf ihren Positionen sind, definitiv auch noch mal, man auch nochmal stellen könnte. Das ist die eine Sache. War bei mir auch immer so diese Debatte bei Rory Cockett, wo es immer darum ging, naja, sollen wir jetzt Ausländer nominieren oder nicht? Ich dachte, naja, also ich finde schon, dass man ihn nominieren sollte. Er ist nur nicht der beste Neuner in Frankreich.
Wen hättest du denn, wen hättest du auf der dritten und zweiten Reihe stattdessen nominiert? Wen siehst du vorne?
Ist es nicht. Ich glaube, es gibt noch eine ganze Menge Spieler, die ich irgendwie weiter vorne gesehen hätte. Aber ich muss dir ganz offen sagen, dass ich gerade nicht die Verletzungssituation nicht unbedingt im Kopf habe. Aber auf der zweiten Reihe hätte ich schon noch einige Spieler gesehen, die Potenzial gehabt hätten, da oben zumindest mit reinzufallen. Zumindest fällt es mir schwer zu glauben, dass das. Ich meine, du hast, glaube ich, schon viel mit. Das ist schwierig. Ja, ich nehme meinen Punkt halbwegs zurück.
Ja, aber dritte Reihe kann man auch sagen, ne? Ein Kylian Tixeron hätte es werden können, ein Alexander Fischer hätte es werden können. Also dritte Reihe ist für mich, dritte Reihe, es gibt so viele gute Spieler, sehr, sehr gute Spieler. Das ist die Position, die am umkämpftesten ist. Auch ein Sekou Makalou, klar, ist aktuell ist sicherlich nicht in einem Formhoch. Aber rein athletisch und sowas hat er auch einiges vorzuweisen.
Ja. Ja, könnte man über viel, wirklich viel reden. Ich glaube auch die 9er Position kann man noch drüber diskutieren, ob
Dukü, ob Anton Dupont gerechtfertigt nominiert worden ist, ne?
ich glaube die Diskussion, ob Lucu besser ist als Serin, kann man führen. Ich finde es ein bisschen. Ich glaube, Maxime Lucu ist dabei, weil Mathieu Jalibert dabei ist. Und es ergibt schon Sinn, eine Achse, die sich kennt, einzusetzen. Ich finde es ansonsten schon fair zu sagen, dass Baptiste Serin sich sicherlich ärgern kann, dass er nicht dabei ist. Zumal er im direkten Duell Nolan Le Garec ja durchaus überlegen war. Gut, der ist gefühlte 10 Jahre jünger.
Und aber trotzdem, Le Garec hat auch gefühlt alleine gespielt, aber.
Ja. Ja, ich glaube, da kann man auch gewisse Diskussionen führen. Ja, persönlich finde ich es ein bisschen schade, dass die zwei genannten, das argentinische Duo, dass man da gewisse Prinzipien gefühlt über Bord geworfen hat. Aber
ja, jeder seine Meinung. Jetzt mal zum Wichtigsten. Gewinnt Frankreich mit diesem Kader die Six Nations? Siehst du sich vorne? Machen sie den Grand Slam? Holen sie alles?
Ich glaube nicht, dass sie in Dublin gewinnen. Also ich glaube, das wird so. Ich glaube, dass sie, also gegen Wales werden sie das Auftaktspiel sicherlich gewinnen. Ich glaube auch, dass sie England schlagen können, aber jetzt halte ich prinzipiell relativ wenig von Engländern. Vom englischen Nationalteam sagen wir es vielleicht eher so rum. Ich habe nichts gegen Engländer selbst. Außer den üblichen Themen. Ne? Aber ich glaube nicht, dass sie in Dublin gewinnen.
Ja, ich glaube, sie können es schaffen, weil ich die Leinster und auch das irische Nationalteam nicht so stark einschätze. Sam Prendergast wird seine erste Six Nations spielen als sechsten Nachfolger. Und dann wird man sehen, ob bei dem gewachsen ist, dem Druck. Also, ich glaube, die haben eine Chance. Ja. Liegt vielleicht auch daran, dass ich in diesem Land lebe, den einen oder anderen Franzosen kenne und ein bisschen voreingenommen bin. Aber Wales macht es nicht, Italien macht es nicht, Schottland macht es nicht. Irland, wie erwähnt, ein bisschen formtief. Und die Franzosen haben vielleicht nach dieser vermasselten WM so ein bisschen das Gefühl, was gut machen zu wollen. Dann hast du noch England. Ja, und England, die spielen, wenn man sich das Liga-Rugby anguckt, schon tolles Rugby. Die haben gute Spieler. Aber auch einen neuen Coaching-Staff. So ein bisschen, da wird man sehen, wie eingegroovt das ist. Also wir haben drüber geredet, Trainer von Oyonnax, jetzt im Trainingsstab von England, wird man sehen, wie sich das eingroovt. Und ich glaube, ja, für mich ist es Frankreich, Irland, England. Ja. Schottland, Wales, Italien, das sage ich.
Ich glaube, Italien dann vor Wales.
Ja, okay. Sagst du, holen sie einen Sieg?
Ja. Ich glaube, Italien gewinnt gegen Wales. Das ist meine persönliche große Wette für die Six Nations.
Ey, damit liegst du wahrscheinlich gar nicht so falsch, weil Gonzalo Quesada gute Arbeit macht und zweitens auch die italienischen Franchises immer besser werden. Immer, wenn man sich aber dann im Vergleich dazu die walisischen anschaut, da hat man eher das Gefühl, dass sie ein bisschen schlechter werden.
Ja,
um es jetzt formulieren.
Ja, also was heißt schlechter werden? Ich meine, Newport war schon immer schlecht. Man ja auch in Fairness sagen. Ich glaube, in Wales ist auch Bewegung drin, auch wenn das hier natürlich nicht der Podcast ist. Aber ich glaube, dass man bei der einen oder anderen Franchise oder der einen oder anderen Region, Entschuldigung, gerade Ospreys mit dem Umzug ins eigene Stadion, vor allem auch ein kleineres Stadion, durchaus interessante Schritte geht, da so ein bisschen ein oder andere nochmal hinterfragt. Aber ja, finanziell muss man auch nicht lügen, dass die walisischen Regionen deutlich hinter dem stehen, was die Konkurrenz zur Verfügung hat. Und da ist es natürlich schon ein Vorteil, wenn du jetzt sagst, du bist wie Italien, du hast zwei Franchises und davon willst du eine noch verkaufen. Du hast eine Franchise, auf die du dich konzentrierst, da geht dein ganzes Geld hin und das läuft.
Ja. Ich bin wieder mal überrascht, wie gut Marc doch informiert ist, obwohl er eigentlich nur dem französischen Rugby seine Liebe zugeschrieben hat. Aber umso besser, da haben wir auch dementsprechend ein bisschen mehr Expertise. Expertise, ja, die hat Marc etwas weniger, wenn es um den europäischen Wettbewerb geht. Einfach nur, weil es ihn nicht zu sehr interessiert. Einige Spiele, die dieses Wochenende wollen wir dennoch besprechen, einige auch nicht. Dazu gibt es jetzt den Ergebnisdienst. Exeter verliert mit 70 Punkten gegen Bordeaux. Könnt ihr euch ja vorstellen, wie es war. Paris gewinnt gegen Northampton. Castres gewinnt 49-10 gegen die Bulls. Glasgow schlägt Racing 29-19. Und Toulon gewinnt zu Hause mit 33-21 gegen die Harlequins. Jetzt zu den Spielen, die interessant sind, die spannend waren und wo wir die nötige Expertise haben. Sharks zu Hause gegen Toulouse, den amtierenden Meister. Und Toulouse gewinnt 8-20. Im Vorfeld des Spiels viel gelesen in der Presse, es wurde viel geredet, denn Toulouse hatte im Vorfeld, also das Spiel davor, stark durchrotiert und ist mit der A-Mannschaft nach Südafrika gereist, nach Durban gekommen. Zum großen Überraschungen der Sharks, also ich habe unter der Woche ein Interview gelesen mit André Esterhuizen, der meinte, ja, wir haben erwartet, dass die hier mit dem B-Team kommen, mit dem C-Team kommen. Stattdessen kamen sie mit dem 1A-Sternchen. Alles, was Rang und Namen hatte, stand auf dem Feld. Und bei sommerlichen Temperaturen, muss ich jetzt überlegen, die steigen hier in Toulouse, bei 0 Grad, minus 1, minus 2 ein. Dann steigen sie dann in Südafrika wieder aus. Und dann sind es dann 30 Grad oder Luftfeuchtigkeit wie in den Tropen. Dementsprechend sah auch das Spiel aus. Aber sie haben trotzdem mit 8-20 gewonnen. Und das war ein Ausrufezeichen-Sieg, wenn man eben diese ganze Reise und so weiter mit einbezieht, oder?
Ja, also denke ich, also Ausrufezeichen denke ich vielleicht einen Schritt zu weit, weil auch bei den Sharks durchaus der ein oder andere übliche Starter gefehlt hat.
Etzebeth zum Beispiel, ne?
Ja, also die waren auch nicht hundertprozentig in Bestbesetzung. Es war auch kein besonders gutes Spiel, muss man sagen. Ja, ein Versuch von Toulouse, der sehr nett war, aber darüber hinaus über 20 Vorbälle in dem Spiel. Es war schon, war kein Rugby-Highlight. Vor allem ist es dem Hype, den dieses Spiel hatte, nicht gerecht geworden. Und Toulouse ärgert sich sehr, weil sie es jetzt nicht mehr in der eigenen Hand haben, ob sie den Pool gewinnen oder nicht. Womit durchaus in den Playoffs nochmal ein ärgerliches Auswärtsspiel dazwischen kommen kann. Nichtsdestotrotz, souveräner Sieg gegen eines der besten Teams aus Südafrika. Und bei allem Ärger, glaube ich, kann man damit schon sehr zufrieden sein. Dass es ein harter Trip war und wird, ist klar. Ne? Und dass Toulouse jetzt nochmal etwas höher gegen Exeter gewinnt, als Toulouse es getan hat. Also 2 Punkte mehr gemacht, 2 Punkte weniger kassiert. Gut, sei es drum. Aber ja, ich sag mal, dafür bist du halt auch amtierender Meister, dass du da mit solchen Dingen klarkommen musst, dass du vielleicht in den Playoffs einmal auswärts spielen musst. Das kann passieren.
Nee, was
wenn du das nicht schaffst, dann wirst du...
Bitte, Marc,
sorry. Kannst halt nicht nur mal Europameister werden, ne? Das ist dann halt so.
Ja, nee, gehe ich mit dir mit. Und was ich auch gut fand an dem Spiel einfach, das ist ja eben das, so dieses Argument gegen das, was Marc immer sagt. Marc ist so ein bisschen der Verfechter von europäischer Pokal cool, aber nur, wenn alle Teams auch mit den besten, ihren besten möglichen Waffen anreisen. Und das war am gesamten Spieltag, war das der Fall dieses Mal. Also es gab kein Team, was gesagt hat, okay, wir reisen hier mit unserer U18 an und dann kriegen wir 50 Punkte. Ich meine, Exeter hat 70 bekommen, obwohl sie mit einer guten Truppe angereist sind, auch noch zu Hause, aber das ist ein anderes Thema. Also was da vorgefallen ist, also das war ja mehr als ein Unfall. Aber jedes Team hatte so zumindest den Anspruch, so wir holen die Spieler und wir holen das Beste, was aktuell nach Verletzungen etc. da ist und wir geben Vollgas. Und das ist ja das, was man als Fan von Champions League Rugby erwartet. Ja.
Ja.
Das war auch das Gleiche, was wir gesehen haben bei La Rochelle gegen Leinster. La Rochelle spielt zu Hause gegen Leinster. Was ein Duell. Ich glaube,
zweimal Finale, einmal Halbfinale.
Genau, zweimal im Finale, einmal im Halbfinale. Also ein Spiel, was emotional aufgeladen ist. Du hast zwei Top-Teams, absolute Top-Teams, die sich so ein bisschen in der Formkrise befinden. Aber was ein Rugby haben wir an dem Wochenende gesehen. Also da kann ja keiner behaupten, dass er so ein Team... sich gesagt hätte, ja, heute nicht. Nein, Leinster mit der besten 15, La Rochelle mit der besten 15 und dann feuerfrei. Am Ende, klar, 14-16, Leinster gewinnt ganz knapp mit 2 Punkten Vorsprung, aber spannend war es allemal und mich hat es auch begeistert.
Ja, sehr mitreißendes Spiel, vor allem auch, ich sag mal, wieder eine Leistung von La Rochelle, die in den letzten Wochen und Monaten ja doch sehr stark in der Kritik waren. Und das war jetzt schon wieder so eine Leistung, wo du sagst, okay, das ist das La Rochelle, was man so ein bisschen gewohnt ist. Dylan Lates mit gefühlt dem besten Spiel der ganzen Saison.
Ist auch cool, ne? Jetzt, wo er gesagt hat, dass er aufhört oder sowas, dass er in Rente geht, geht's nochmal richtig ab. Ja.
ich sag mal, am Ende La Rochelle ein bisschen unglücklich, haben mit einem 7-1-Split gespielt. Am Ende Antoine Astoy, der 2 Penalties nicht trifft, einen Dropkick nicht macht, bei dem er in den letzten 10 Minuten das Gefühl hatte, dass er nach einem sehr harten Tackle vielleicht ein kleines bisschen nicht hundertprozentig mehr da ist.
Der Mundschutz hat anscheinend nicht ausgeschlagen. Aber.
Ja, aber der wirkte nicht mehr, also er wirkte nicht so solide wie den Rest des Spiels. Davon mal abgesehen, muss man natürlich La Rochelle einen gewissen Mangel an Effizienz vorwerfen. Ganze erste Halbzeit auf der Linie von Leinster verbracht. 3 Punkte rausgekriegt, ungefähr, gefühlte. Und Leinster, die halt mit dem ersten Ballbesitz des Spiels direkt einen Versuch legen.
Ja, das halt die Geschichte gegen Leinster kenne ich irgendwie. Habe ich auch mal erlebt. Ja. Hab ich nächster Nähe mal mitbekommen, dass das passieren kann gegen die.
Ja, aber ja, trotzdem muss man sagen, also das, was La Rochelle hier gezeigt hat, nämlich Kampfgeist und Einsatz und Willen, eine Sache, die sie in dieser Saison leider oft haben vermissen lassen, oder gefühlt oft haben vermissen lassen. Von daher, absolut solide Leistung, kann man mit zufrieden sein. Nicht glücklich, weil dafür hätten sie sicherlich gewinnen müssen, aber zufrieden.
Ja, ist in Ordnung. Wer nicht zufrieden sein kann, das bin leider ja ich und auch Clermont, denn wir verlieren in BAF relativ deutlich mit 40-21. Mal vorneweg. Wir sind dieses Mal nach BAF geflogen und zwar nicht mit einer Propellermaschine, sondern mit einem Jet. Man hat sich also überlegt, nochmal Propellermaschine, nochmal wann? Ja, vielleicht nehmen wir diesmal ein Flugzeug, was ein bisschen teurer ist, aber zumindest auf dem Stand der Technik. Dementsprechend die Anreise ohne Probleme. Wir sind sogar früher angekommen. Unglaublich, nicht zu fassen. Und mal vorneweg, BAF, eine wirklich super schöne Stadt. Also Ich bin früh angekommen, dann auch mal kurz irgendwie spazieren gegangen. Also wirklich unglaublich. Warst du schon mal da, Marc?
Nee, ich hab sehr viele schöne Bilder gesehen und denke immer, das wäre sicherlich ein sehr schöner Ort, um Rugby zu gucken.
Auf jeden Fall. Also, was die Römer da hingebaut haben, meine allerhöchste Hochachtung, müssten die doch gewesen sein, oder?
Ja. Versuch mich gerade zu erinnern, wir haben, glaube ich, von einer ganzen Weile mal eine Hörernachricht bekommen, der sehr begeistert nach hat. Reise mit Bristol und Northampton und Cardiff und eben auch Bath.
Bietet sich ja auch an. Also wir sind nach Bristol geflogen. Bristol und Bath, es ist ja praktisch eine Stadt. Also werden die jetzt nicht gerne hören, aber das ist ja wirklich, du fliegst nach Bristol, steigst in den Bus, dann fährst du eine Stunde, bist in Bath. Ja, das heißt eine Stunde im Verkehr. Was auch so cool ist, dass die Stadt ja ist eigentlich super klein. Also das ist natürlich, im Wochenende ist das abgehakt. Aber uns, also dieses Rugby-Stadion ist praktisch hinter dem Cricket-Stadion und die Kabinen und alles ist so klein, dass wir haben uns im Hotel umgezogen. Weil, also es gab da keinen Platz. Du hast es ja normalerweise, hast du große Kabinen, jetzt auch im Aviva-Stadion hatten wir eine riesige Kabine, das habe ich noch nie gesehen. Größer als meine Wohnung, die Kabine, also wirklich unglaublich. Aber also im Bar absolutes Gegenteil. Das sind, also wie gesagt, wir haben uns im Hotel umziehen müssen, weil es so klein war. Also ich weiß nicht, ob euch das hilft. Ja, dagegen ist also wirklich jede Sportheim Umkleide größer. Dagegen ist Luxus, ja. Und du kommst da an, das ist ein Stadion. Die Tribünen sind super, super eng am Feld. Super kleine Mahlfelder. Ich glaube, das ist das Minimum, alles, was man irgendwie haben muss. 3, 4 oder 4 Meter, keine Ahnung. Und das sind eigentlich nur so Aushelfstribünen. Also du hast so drei, wie sagt man das, so Tribünen, die auch auf einer Demonstration oder so manchmal stehen, die man ganz schnell abbauen kann und hast dann auf einer Seite hast du so ein ganz altes Gebäude und nebendran 2 Zelte und das haben die dann so zum Rugby-Stadion gemacht. Also eine super urige, super kultige Atmosphäre, für jeden Union-Fan sicherlich super, aber auch als Hertha-Fan kann man da hingehen, weil es wirklich ist ein tolles Stadion, auch mit guten Spielern, Finn Russell etc. Also, wer so dieses traditionelle Rugby mit einer traditionellen englischen Stadt verbinden möchte, ich glaube, der ist in Bath gut aufgehoben. Und große Empfehlung für Stadt und
Spiel. Muss man sich auch noch beeilen. Da immer noch das Problem, dass dieses Stadion ja jeden Sommer abgebaut wird, weil das ja dann Teil eines öffentlichen Parks ist.
Stimmt auch.
Aktuell läuft... sind sie sehr nah an der Genehmigung für den Stadionneubau dran, dass es ein festes Stadion wird, ein sehr modernes Stadion. Dann noch könnt ihr eure Kommentare im Planungsverfahren abgeben, aber ich weiß nicht, ob man dafür dort wohnen muss. In die eine oder andere Richtung könnt ihr, glaube ich, beides tun. Aber ja, ich empfehle das in den nächsten Jahren vielleicht auch zu tun, bevor die Bauarbeiten starten.
Nee, weil es ist wirklich so, also das ist auch nicht ein Stadion, wo du mit dem Bus reinfahren kannst oder sowas, sondern du fährst durch ein Wohngebiet, dann setzt der Bus so zurück, dann steigst du aus im Cricketstadion, also das ist der öffentliche Park, wo man anscheinend auch Cricket spielen kann, dann nimmst du deine Sachen raus, kommen halt die ganzen Fans und dann läufst du praktisch nochmal so 100, 200 Meter, läufst du einmal durch den Park und dann da hast du dann so also Barrieren, dann läufst du dann in diese kleine Umkleide rein, die keine Umkleide ist, sondern eine Besenkammer. Und dann gehst du eben raus und spielst Rugby. Also noch nie so gesehen, weit entfernt von jeglichen Top 14 Standards, aber eine Erfahrung, die ich nicht missen möchte. Also das ist, ich glaube schon echt so eine Sache, die man gerne erleben möchte als Spieler. Wäre natürlich besser gewesen, ich wäre noch eingewechselt worden, aber das ist ein anderes Thema. Darum soll es hier heute nicht gehen. Die haben trotzdem leider verloren. Warum? Ich meine, das Ergebnis, da muss man jetzt nicht so wirklich drauf eingehen. Ich glaube, hätte ich da persönlich nichts zu berichten, hätten wir das Spiel auch ganz rausgestrichen. Mit Blick auf die Punkte ist das ja auch verständlich, aber so konnte ich ihn ja immer nochmal hier diese Empfehlung aussprechen an euch Rugby-Verrückte. Schaut euch Bath an.
Ja. Unterschreibe ich und auch unterschreibe ich auch für mich, steht noch auf der Liste. Und apropos Ergebnisse oder Spiele, über die wir nicht im großen Detail reden, machen wir vielleicht direkt weiter mit dem Challenge Cup.
Ist ja wirklich gar nichts, was erwähnenswert ist.
Perpignan 23-20 gegen Cardiff gewonnen, knapp verdient. Achso, vielleicht noch kurz im Champions Cup, was ich tatsächlich recht spannend finde, ist, dass alle französischen Vereine am letzten Spieltag immer noch die Chance haben, in die Playoffs zu kommen. Selbst Stade Français und Racing, die ja nun wirklich nichts gerissen haben in diesem Wettbewerb, haben noch die Chance, in die letzte Runde einzuziehen. Gut, Stade Français müsste dafür bei den Bulls in Südafrika gewinnen. Unwahrscheinlich, allein schon, weil ich nicht glaube, dass sie das Spiel voll spielen werden. Aber noch können alle 8 Vereine in die nächste Runde einziehen. Es bleibt spannend. Weniger spannend, wie gesagt. Challenge Cup 52-24 für Connacht gegen Lyon. 28-5 hat Montpellier gegen die Lions gewonnen. Newport hat 15-24 gegen Pau verloren. Da vielleicht auch die spannendste Nachricht, dass die weißen Linien auf dem Spielfeld gefunden wurden. Allerdings auch ihre Hinterlassenschaften im Blut des einen oder anderen Spieler gelassen haben. Rhys Hewitt nach positivem Kokain-Test entlassen. In ein, zwei
Wochen. Reezy.
Nicht die erste Person, die diesen Witz macht, aber in 2 Wochen unterschreibt er der Montpellier. Oder Lyon anscheinend. Oh Gott, was war der Witz bei dem Spiel Glasgow gegen Racing? Je mehr ich Racing spielen sehe, desto mehr verstehe ich, weshalb Camille Schaar betrunken zum Training kommt. Ich recht hart.
Aber lustig, hat was.
Und die Black Lions haben 16-41 gegen Bayonne verloren. Wann konnte das keltische Duell gegen Edinburgh ebenfalls nicht gewinnen? 25-29. Mende und Erik Marx wurde für dieses Spiel geschont.
Und damit ist es auch schon geschafft. Du bist erlöst, Marc. Ja, kommen wir zur Pro Ligue, oder?
Ja, auf internationalem Niveau, wie es scheint. Ne? Auch mit einigen Spielen, wo man in Fairness sagen muss, das waren jetzt keine sportlichen Highlights.
Dann fangen wir doch mal an mit dem größten Aufreger des Wochenendes oder dem Überraschung des Wochenendes, die eigentlich gar nicht so eine große Überraschung ist, weil das letzte Saison auch schon so war. Und zwar DAX gewinnt gegen Brief 22-9, relativ deutlich.
Habe ich tatsächlich an ein anderes Spiel gedacht, muss ich in Fairness sagen. Ich dachte,
also da haben wir zumindest zwei. Ach so, stimmt. Aber fangen wir mit DAX und Brief an. Oltmann hält die deutsche Fahne hoch. Er spielt bis zur 62. Minute das Spiel unter strömendem Regen.
Andersrum, also, in der 62. Minute eingewechselt.
Danke. Das Spiel unter strömenden Regen, also im Süden hat es, weiß auch nicht warum, aber hat es mal geregnet und zwar aber so richtig. Natürlich für beide Teams ja die gleichen Bedingungen, aber Rugby gespielt hat eigentlich nur DAX.
Ja, Brief, ich hatte extra nochmal nachgeguckt. Eigentlich, also sie haben nicht rotiert, sind nicht mit einer B15 angereizt. Das war einfach eine solide Leistung von DAX. Brief ist nicht das erste Mal, dass sie auswärts schwächen, diese.
Wäre schon verloren zum Beispiel, wo die, also.
Ja.
Grenoble hoch verloren.
Also, man fragt sich schon, ob sie die reguläre Saisonphase entweder nicht ernst genug nehmen oder tatsächlich einfach nicht so gut sind, wie man erwartet hat.
Und wenn sie nicht so gut sind, warum? Weil Spieler sind da eigentlich, gibt schlechtere, sag ich mal so.
Ja. Also ich meine, nur mal kurz, bevor ihr sagt, naja, ist Meckern auf hohem Niveau, stimmt, Tabellendritter, punktgleich mit Béziers auf dem zweiten Platz, aber genau wie Béziers, 10 Punkte hinter Grenoble auf dem ersten. Die man ja nur weit hinter ihnen gesehen hat, die man ja nur vielleicht im erweiterten Favoritenkreis hatte, aber nicht im primären.
Und ich glaube nur 3 Punkte vom Platz 6 entfernt, oder?
Das ist möglich. Ja, genau.
Also wirklich viel Puffer ist da eben auch nicht. Es ist jetzt nicht so, dass man sagen könnte, sind also sicher in den Top 6. Du verlierst nochmal 2 Dinge in Folge und dann ist es eine ganz andere Situation und Ausgangslage.
Ich glaube auch, dass das Heim-Halbfinale sehr sicher eingeplant war.
Ja. 100%.
Wenn jetzt schon. Wenn das nicht passiert, dann ja, mal schauen. Dafür gibt man zu viel Geld für diesen Kader aus.
Ich habe auch letztens, wir haben heute beim Mittagessen drüber geredet mit den Jungs und da meinte einer zu mir, musst du jetzt verifizieren, ob das stimmt, der meinte zu mir, ja, es gibt in der Produkte keinen Salary Cap. Okay. Weil die meinen nämlich zu mir, ja, die können so viel bezahlen, weil es in der Produkte gibt es gar keinen Salary Cap. Und deswegen spenden die einfach, weil man davon ausgegangen ist, dass in der Produkte sowieso nicht alle Teams so viel Geld haben.
Millionen Euro.
Ja, okay, na gut. Dann wurden da bei uns am Mittagessen wurden da Fake News verbreitet. Gut, dass du mich aufgeklärt hast.
Also weniger als Top 14, ne? Top 14 sind ja was, 12,5 oder irgendwie sowas in der Richtung, 12,6. Aber ja, es gibt ein Salary Cap, das muss man natürlich sagen, dass das Salary Cap höher ist als die Budgets der meisten Vereine. Ne, also DAX zum Beispiel hat ein Budget von was? 6,8 Millionen Euro.
Aurillac irgendwie.
Die kriegen das Salary Cap. Ja, die kriegen. Das Salary Cap ist für die Pro Ligue schon relativ hoch angesetzt. Muss man auch in Fairness sagen. Aber gerade deswegen ist es eigentlich umso überraschender, dass ein Verein wie DAX so eindeutig gegen Brief gewinnt. Mhm. Ja, also ich glaube, da muss sich der eine oder andere Verein doch nochmal sehr stark hinterfragen, warum es sportlich nicht so läuft, wie man eigentlich denken sollte.
Ja. Also es ist, na, auch die rote Karte, das sind alles so Dinge, wo man sich, also was ist passiert? Noah Nene, wir haben ihn schon angesprochen, wird getackelt und dann kriegt er während er auf dem Boden liegt, einfach nochmal einen Tritt ins Gesicht. Also einer der unnötigsten roten Karten, die ich in meinem Leben je gesehen habe. Also,
ja,
dann natürlich bist du dann ein Mann weniger, das macht es dann auch nicht einfacher, wenn du auf der Seite von Brief stehst, gegen DAX zu gewinnen.
Aber es ist halt, ich denke trotzdem...
Weißt du, was ich interessant finde? Es ist jetzt das dritte Mal in Folge, dass es in einem DAX-Spiel eine rote Karte gibt. Einmal ich, einmal Thomas Larangerat und jetzt Taniela Sadrogu auf Seiten von Brief.
Und Statistik.
Verrückt, oder?
Weiß noch nicht, was ich damit anfangen soll, aber ja, verrückt. Also DAX scheint ja irgendwie unter die schwarz-weiße Haut zu kommen.
Ja, ich überlege, also ist mir nur so eingefallen, weil das werde ich nicht vergessen, meine rote Karte, und dann Thomas Larangerat eine bekommen und jetzt eine dritte irgendwie. Keine Ahnung.
Bild. Ja, spannend zu analysieren. Ja, rote Karten, ja, eigentlich im Champions Cup eher so ein bisschen Dauerbrenner gewesen. Der Pro de Deux gar nicht mal so sehr. Aber ja, trotzdem rot gesehen wird der ein oder andere Trainer haben. Ich bleib mal bei meinem Aufregerspiel, Biarritz gegen Swayon-Golem, 10-25 im Baskenland. Swayon-Golem, die schaffen nicht nur bei... die halt jetzt auch bei Top-Teams irgendwo auswärts gewinnen können.
Irgendwie besser auswärts als daheim, oder? Hat man das Gefühl.
Ja. Aber ich meine, hätte man vor den letzten Jahren auch nicht gedacht, dass Swayon-Golem sich mit Rückrundenbeginn in den Playoffs hält.
Ich habe das gesagt. Du wolltest mir ja nicht glauben, aber ich habe es prophezeit.
Stimmt, ich meine, es war ja auch ein 8-Punkte-Spiel. Die beiden, ne, sind Tabellennachbarn gewesen. Oder sind sie auch immer noch, nur jetzt andersrum. Ich finde es, für mich war das so ein bisschen das Überraschung des Wochenendes. Wobei es da sicherlich noch die ein oder andere gibt, die man zumindest thematisieren kann, auch wenn sie für mich nicht ganz auf dem Niveau sind. Aber...
Na, was ich so interessant finde, ist, dass Biarritz, die ja so stark begonnen haben, jetzt auf einmal so schwächeln, ne? Also Biarritz jetzt auch nur noch, ja, 4 Punkte von, 5 Punkte von Aurillac und dem 14. Platz entfernt, ne? Ja. Also, wer fleißig unsere Folgen hört, der wird irgendwie auch mal gehört haben, dass ich das möglicherweise prophezeit habe.
Ja, stimmt schon. Es stimmt schon.
Aber stimmt wirklich, ne, Marga? Ich hab's gesagt.
Ja, kann ich. Vielleicht bin ich auch dazu.
Ich habe heute einen guten Lauf irgendwie heute. Vielleicht sage ich einfach auch so viel und dann blende ich alles, was ich falsch sage, aus und dann, ne, dann, ja, ich habe immer recht hier.
Aber ich meine, es ist schon einfach 5., 6. Platz, DAX und Zwölf-Golem. Ich meine, ja, sicherlich, das ist eine der Dinge, die die Pro D2 zu einer der spannendsten Ligen im Rugby generell macht. Aber das ist schon wild. Ich meine, auch Montauban, die ja nur wirklich auch losgelegt haben wie die Feuerwehr, sind auch wieder auf den Playoff-Plätzen rausgefallen. Das ist, da ist noch viel Bewegung drin.
Hier hat mal ein großer Philosoph gesagt, das ist wie im Dschungel. Die Pro D2 ist wie im Dschungel. Wer rät, wer es gesagt hat, bei uns in Instagram der Elmster bekommt ein Trikot.
Die Schlange zieht sich auch immer enger für gewisse andere Vereine. Nizza zum Beispiel 42-9 in Béziers verloren, während ja zumindest auch die Konkurrenz ebenfalls gepatzt hat. In aller Fairness, Valence hat 24-29 gegen Coulommiers verloren, ohne Tim Menzel. Grenoble hat 35-15 gegen Montauban gewonnen. Oyonnax 25-10 gegen Aurillac. Auch da, Konkurrenz patzt im Kampf. Nevers hat Fairness nicht gepatzt. 34-0 gegen Mont-de-Marsan.
Auch ein zumindest auch ein wildes Ding, oder?
Ja, also ich meine, jetzt sind ist Mont-de-Marsan sicherlich in dieser Saison kein Top-Team. Aber Nevers, ich meine, sie stabilisieren sich im Abstiegskampf. Ja, also, aber wenn es so weitergeht, können sie ja durchaus nochmal nach oben schielen. Nicht mehr so viele Plätze nach oben. Also so viele Punkte, die fehlen. Echt schnell gehen. Dinge, die nicht schnell gegangen sind, das Debüt von Starspielern für Provence. George North hat endlich seins gegeben. Und das ohne Julius Nostadt, der ja leider den Rest der Saison verletzt ausfällt. Aber ja, George North sein Prodigieux-Debüt gegeben, in der 53. Minute oder so eingewechselt auf dem Flügel in einem knappen 10-17 Sieg für die Provençaux in Agen, die auch anfangen müssen, nach unten zu gucken. 6 Punkte vom Relegationsplatz entfernt, sicher, aber 13. Platz nur. Auch da wäre finanziell und kadertechnisch mehr drin. Sagen wir es mal so rum.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Und dann kommen wir zur National Dritte Liga, wo es einen überraschenden neuen abstiegsgefährdeten Verein gibt.
Fangen wir doch da mal direkt an, oder?
Ja, machen wir so rum, ne? Bourgoin hat das Kellerduell gegen Olympique Marquard Rugby verloren. Tatsächlich. Ein neuer Tiefpunkt, 18-23.
Nur damit ihr wisst, was das heißt. Also Bourgoin hat ein Budget, das ist Pro D2 tauglich. Ja, glaube ich, fast 5 Millionen, 6 Millionen oder sowas. Ja. Ja, die haben richtig investiert, die haben ein tolles Stadion, die haben viel Tradition, die wollten aufsteigen in die Pro D2. Erster Challenge-Cup-Sieger, Pascal Papé geholt, Sportdirektor. Dann selbst zum Trainer gemacht, dann nicht mehr Trainer. Jetzt neue Trainer, aber gleiche Resultate. Du verlierst gegen den Aufsteiger Lille zu Hause 18-23. Wow, wow, wow. Also, wenn bis jetzt noch nicht das Wort Krise benutzt werden durfte, dann sind wir jetzt auf jeden Fall so, dass man sagen kann, die Krise ist da.
Also, das ist schon ein echter Tiefpunkt für einen Verein, der sich eigentlich schon in der Naja, im Fairness, sie waren nicht, haben nicht zum Favoritenkreis für um den Aufstieg gezählt, aber also ich meine, Relegation, es kommt schon ins Stottern hier. Bourgoin in der 4. Liga wäre, ich glaube nicht, dass sie ein Relegationsspiel verlieren würden. Aber dass sie überhaupt in dieser Position sind, ist schon recht schockierend. Zumal Lille, ich meine, wir haben drüber geredet, sehr weite Anreisen, sehr hohe Reisekosten, müssen ihren Spielern sehr, sehr viel mehr bezahlen, um nach Lille zu kommen. Die haben von ihrem ohnehin geringen Budget, haben die nicht so viel übrig tatsächlich. Es ist schon ein sehr signifikanter Unterschied und dass Lille da jetzt auswärts noch irgendwann Punkte holt, ist schon... Ja. Wenn da nicht alle Sirenen am Läuten sind, dann weiß ich aber auch nicht mehr weiter.
Ja, auf jeden Fall. Auswärts hat ansonsten niemand gepunktet, wenn ich das hier richtig sehe. Massi gewinnt gegen Chambéry 17-13. Carcassonne gewinnt überraschend deutlich 23-9 gegen Rouen. Der Trainerwechsel macht sich...
Ja. Eine Fun-Statistik. Rouen hat noch nie in Carcassonne gewonnen.
Ich wollte jetzt, ich wollte das jetzt auf den Trainer wechseln. Ich habe
oft in der gleichen Liga gespielt, so aber ja, fair bis zu einem gewissen Grad. Ich glaube, dass dass die Festung einfach wirkt.
Die Festung wirkt. Also, ja, schönes Bild irgendwie.
Also, ne?
Unannehmbar, wie schon im Mittelalter. Das habe ich behalten.
Auch da ja der Fun Fact, dass die Kreuzritter einfach nur zu betrunken waren, um die Burg zu. Ach, Bresche wurde geschlagen.
Das sind Fake News.
Aber, ja, wahrscheinlich. Wer weiß, was damals passiert ist. Man lernt nie aus, aber ja, wer weiß, ob man dem vertrauen kann.
Vertrauen darf man zumindest dem Ergebnis in Bourg-en-Bresse. Die gewinnen mit 27-17 gegen Tarbes. Langon, unentschieden gegen Suresnes, 27-27. Irgendwie, ja, ein schönes Ergebnis. Und zu Marx Freuden, was ein Tag. Narbonne gewinnt 22-17 zu Hause gegen Albi. Warst happy, Marc?
Ja, doch. Meine Albi sind sicherlich nicht das beste Auswärtsteam, aber es ist ein Team, das du schlagen willst, wenn du, oder dass du sicherlich den Playoffs nochmal wirst besiegen müssen. Und das Hinspiel haben sie ja relativ eindeutig verloren, von daher war es wichtig, jetzt zumindest zu Hause nochmal die Punkte zu holen und man sichert damit den zweiten Platz erstmal ein bisschen mehr ab. 4 Punkte Vorsprung auf Rouen. Halbfinalplatz wäre schon wichtig. Zumal ja aktuell auch so ein bisschen gemunkelt wird, dass das Finale der Nationalen nach Narbonne kommen könnte.
Uiuiuiui. Da sehe ich jemanden mit dem Auto runterdüsen, wenn das der Fall sein sollte.
Ab Urlaubstage reserviert.
Die wurden ganz schnell angemeldet im neuen Jahr.
Mal schauen. Ich wäre ja sehr dafür. Ich glaube auch, dass die Alternativen, also im Rennen sind aktuell neben Narbonne noch Carcassonne und Bourgoin. Aber Bourgoin war das Finale schon mal.
Carcassonne ist praktisch Narbonne.
Ja, ich meine, Carcassonne hat einfach auch ein deutlich kleineres Stadion. Mhm. Auch sagen, dass das Stadion Narbonne hat 6000 Plätze mehr. Ne? Und deutlich bessere VIP-Möglichkeiten, was
für Marc natürlich am allerwichtigsten ist. Unseren alten Champagnervogel.
Ja, meine, irgendwie muss das Geld reinkommen. Ne?
Ja.
An der Stelle auch Gratulation an Julien Serron und Brice Marc, die mit dem Sieg gegen Albi noch ihr 100. Spiel im Amt feiern konnten. Herzlichen Glückwunsch. So, 100 Spiele sind gar nicht mal so viel, wenn man drüber nachdenkt, aber naja.
National Dö und unseren deutschen Legenden oder zumindest zu einer Legende. Himmer und auch Chris Hilsenbeck spielen jeweils, ja, der eine fängt an, Himmer spielt durch auf der 5 beim 40-8 Sieg von Nior und Chris Hilsenbeck wird in der 67. Minute beim 24-17 Sieg von Saint-Jean-de-Luz eingewechselt und wenn Marc nicht noch was zu sagen hat. Marc, hast du noch was?
Schönes Champions Cup-Wochenende.
Ja, stimmt, es geht ja um alles für uns. Also, was wurde heute geschrieben? Tod oder Sieg? Sieg oder Tod? Ja, das war die Pressemitteilung.
Gott sei Dank neigen die Franzosen nicht zu pathetischen Worten.
Nein!
Naja.
Nee, es war das Leben oder der Tod. Das Leben oder der Tod. Ja, sorry.
Du, ich meine, ist ja nur Bristol.
Drunter machen wir es nicht.
Gott. Ja, also ich wünsche euch ganz viel Leben und wenig Tod.
Wenig Tod ist immer gut. Dankeschön, Marc.
Und ansonsten, ja, nächste Woche hören wir uns da relativ regulär. Die Woche drauf müssen wir mal schauen. Nächste Woche ist ja bei uns die große Hochzeitswoche. Von daher mal schauen, wie das Wochenende darauf ist, wie viel Rugby ich tatsächlich gucken kann, aber das müssen wir dann mal rausfinden. Aber noch Champions Cup Wochenende genießen wir in Fülle und dann würde ich sagen, bis dahin.
Bis dahin, macht's gut, tschüss.
Ciao.
Hallo, ich bin Wiebke und ich nutze meine Stimme für die Demokratie, damit eben nicht nur gemeckert wird über die da oben, sondern damit ich mitgestalte, wie wir leben. Und ich finde, wir sollten alle mal drüber nachdenken, wofür wir eigentlich sind und wofür auch du ein Zeichen setzen kannst. Wir leben in einem Land, in dem so vieles eben nicht selbstverständlich ist. Dass wir in Frieden leben, dass wir unsere Meinung frei äußern können, dass wir Menschen helfen, die in Not sind und ja, dass wir unsere Stimme eben Parteien geben können, die sich auch weiterhin für Demokratie einsetzen. Also, ich gehe wählen, du auch. Gib der Demokratie deine Stimme.